Die Geschwister haben für mich und auch für euch gebetet und sie lassen euch ganz herzlich grüßen. Herzliche Grüße auch von meiner Frau, die sie gerne mitgebracht habe. Ihr wisst ja, wie die Omas sind, die müssen immer für die Enkel und für die Kinder alles vorbereiten und alles muss stimmen. Und dann haben wir auch noch unsere Eltern zu Hause, Bruder Armin, vielleicht kennen ihn einige, Armin Wolf. Und meine Schwiegermutter, und denen geht es gesundheitlich gar nicht gut. Schwiegervater hat Parkinson und das wird immer schwieriger ein bisschen. Dann muss man auch da jemand sein, der ein bisschen auf sie aufpasst. Aber sie ist mit dem Herzen hier, könnte ich sagen, weil sie auch viele von euch kennt. Ja, es ist ja so, dass man immer wieder die Erfahrungen selber machen muss, von dem, was man anderen weitergeben will. Und obwohl ich schon einige Male hier war, habe ich heute Morgen verfahren, wie noch nie. Ja. Muss den Umweg fahren. Und dann bangt man, ob man noch rechtzeitig ankommt, weil vor einem fährt einer, der fährt immer 20 Kilometer weniger, als es auf dem Schild steht. Und dann hast du noch ein paar Fahrradfahrer vor dir, die du nicht überholen kannst in der kurvenreichen Straße. Und dann wird dein Glaube auf die Probe gestellt und auch deine Geduld. Und wir müssen das immer wieder lernen. Und damit möchte ich beginnen, zur Ruhe zu kommen. Deswegen hat der Herr uns auch diesen Tag gegeben, dass wir es lernen, erstmal zur Ruhe zu kommen, erstmal runterzukommen, abzuschalten. Es wird vom Volk Gottes gesagt, im 2. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 9, sie aber hörten nicht auf ihn, auf Mose, vor Entmutigung, vor Unruhe und vor harter Arbeit. Wir können sagen, wegen einem stressvollen Leben. So könnten wir es heute für uns übersetzen. Oftmals sind wir so gestresst, sind wir so in einer Unruhe drin, dass wir gar keine Möglichkeit mehr haben oder gar keinen Platz mehr haben, überhaupt was aufzunehmen. Und deswegen lädt uns der Herr Jesus ein, Matthäus 11, Vers 28, er sagt, komm mal zu mir. Komm mal zu mir, alle, die ihr gestresst, die ihr genervt, die ihr geplagt seid, die ihr mit Lasten, mit Sorgen, mit Nöten, mit Krankheiten beladen seid. Ich will euch neu beleben. Ich will euch das abnehmen, diese Lasten. Und will euch neu beleben. Ich will euch vitalisieren. Ich will euch Frieden geben. Ich will euch Freude geben. Es ist ein Angebot, das uns der Herr Jesus heute Morgen macht, bei ihm alles abzuladen. Alles, was wir noch mit uns mitschleppen, um uns seinen Frieden, seinen Segen zu geben. Machen wir doch Gebrauch von diesem Angebot. Dann sagt uns der Petrus 1, Petrus 5, Vers 6 und 7, demütigt euch, herunterkommen, ruhig werden, abgeben. Wir wollen vieles machen. Ich will, wenn ich was zu sagen hätte, dann wird sich was ändern. Der Jesus sagt, komm, gib das an mich ab. Gib das an mich ab. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, dann wird er euch zur richtigen Zeit, dann, wenn es drauf ankommt, euch die Kraft geben, die Macht geben und auch die Erfüllung geben, dass ihr das bewirken könnt, was richtig ist. Und dann heißt es, wie sollen wir das machen? Der Elberfelder Bibel sagt, indem, und die neue Übersetzung sagt, und werft so, in dieser Weise, alle eure Sorgen, alle eure Belastungen auf ihn, auf Jesus Christus. Denn er sorgt sich oder er trägt Sorge um alles, was euch betrifft. Glauben wir das? Alles, was mich betrifft, Herr, du trägst Sorge dafür. Du trägst Sorge, dass ich zeitig hier ankomme. Du trägst Sorge für meine Zukunft. Dann sollten wir als zweitens ehrlich sein vor uns selbst und vor Gott. Unsere Mängel, unsere Unzulänglichkeiten, unsere Fehler, unsere Zielverfehlung, das ist die Übersetzung von Sünde, Zielverfehlung, einsehen, bekennen, vergeben und vergeben lassen. Im 1. Johannesbrief sagt uns der Johannes im 1. Kapitel, Vers 9, wenn wir unsere Zielverfehlung bekennen, unsere Unzulänglichkeiten bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt, dann können wir es unterstreichen, von aller Ungerechtigkeit. Es bleibt nichts mehr übrig. Als drittens sollten wir bereit sein zum Lernen. Der Herr Jesus, er sagt, Matthäus 12, Vers 29, nächste Vers von dem Angefangenen: Unterstellt euch mir. Lasst mich derjenige sein, der euch führt, der euch leitet. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig oder zum Dienen bereit. Und er hatte ein Wappen oder eine Fahne, der Herr Jesus. Ja? So hat das sein Bruder mal ausgedrückt. Da stand Dienen drauf. Johannes 13, wo er den Jüngern damit die Füße wäscht. Bereit sein zu lernen. Und als letztes das Ziel nicht aus den Augen verlieren und diesem Ziel alles zu unterordnen. Apostel Paulus sagt, ich vergesse alles, was dahinter, Philipper 2, Vers 13, alles, mit dem ich mich brüsten könnte, alles lasse ich hinter mir und strecke mich nach Christus aus. Ihn will ich erkennen, ihn will ich haben, ihn will ich erreichen. Und wenn wir alles diesem Ziel unterordnen, dann verliert das seine Wichtigkeit und wir haben nur eins, was uns wichtig ist, Jesus. Und wenn wir diesem Ziel alles unterordnen, jeder Einzelne, dann können wir zusammen auf dem Weg, den wir gehen, zur Herrlichkeit hinzu, eins werden. Wir können eine Einheit zusammen pflegen, weil wir alles diesem Ziel unterordnen. Auch die eigene Meinung, auch die eigene Anschauung, auch die eigene Erkenntnis unterordne ich diesem Ziel, für Jesus da zu sein. Und das hat David so schön ausgedrückt, diese Einheit in einem Lied, das gesungen wurde, wenn die Pilger zusammen oder wenn die Israeliten zusammen gingen nach Jerusalem, um den Herrn anzubeten, um den Herrn an Opfer zu bringen. Sie fahren auf dem gemeinsamen Weg zu einem gemeinsamen Ziel hin, ja, und haben alles andere diesem Ziel unterordnet. Damals gab es kein Auto, kein schnelles Auto, das wir heute so gut fahren können und wo wir vielleicht Zeit einholen können. Nee, damals reiste man zu Fuß oder mit dem Esel. Und trotzdem hatten sie ein Ziel und einen Wunsch, diesem Gott zu begegnen. Da schreibt der David dieses Lied nieder im Psalm 133. Ganz kurz, nur ein paar Verse sind in diesem Psalm enthalten und trotzdem hat er eine ganz tiefe Bedeutung. Psalm 133 heißt es: Siehe, wie fein oder wie gut, wie kostbar, wie schön ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind oder das gleiche Ziel verfolgen. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort oder dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen oder verheißen. Welches ist dieser Segen? Leben in Ewigkeit. Dieser Text, er enthält keine Belehrung, er enthält keine Unterweisung, er enthält keine Bußpredigt, sondern er zeigt uns nur, was schön ist, was begehrenswert ist. Eine Feststellung. Er sagt, wie schön, wie begehrenswert, wie lieblich, wie wohltuend, wie erfrischend. Mit anderen Worten, und wir könnten noch weitere Worte hinzufügen, ist es, wenn. Und da machen wir jetzt eine Pause. Wenn. Kennt diesen alten Spruch, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre ich jetzt ein Millionär. Ja? Wenn. Oft scheint es uns wie ein Traum. Diese Einigkeit, wie etwas Unerreichbares, Unrealistisches. Wir haben uns oft an dieses Auf und Ab gewöhnt. Manchmal gelingt es uns, manchmal gelingt es uns nicht. Wir haben uns an diese Auf- und Abfahrt gewöhnt. Ja. Wenn es gelingt, da sind wir froh und wir genießen es. Wenn es uns nicht gelingt, dann vergessen wir es, oder? Nein, wir speichern es und beim nächsten Mal, wenn es wieder nicht gelingt, dann holen wir es neu heraus und werfen es dem anderen um die Ohren. So machen wir es als Menschen. Leider. Dr. Martin Luther hat mal gesagt, Dr. Martin Luther King hat mal gesagt, wir haben es gelernt, wie die Vögel zu fliegen, wie die Fische zu schwimmen, aber wir haben es nicht gelernt, wie Brüder miteinander zu leben. Und er hat recht. Und er hat recht. Und der David, er führt uns hier zwei Beispiele vor Augen. Er legt sie nicht aus, er zeigt uns auch nicht anders und er gibt uns zwei Beispiele. Erstmals das Beispiel des Priesters, wo das Öl über sein Gesicht läuft, auf seine Kleider herunter. Und als zweitens das Bild des Berges Hermon, der von Tau, der von Regen, der von Schnee benetzt wird und dieses Wasser an andere weitergibt. Und vielleicht sind uns diese Bilder nicht geläufig. Ich habe meine Tochter gefragt, was kann man sich heute unter einem Priester vorstellen als Jugendlicher? Und man kann das nicht mehr nachvollziehen, man hat keinen Bezug dazu. Ja? Da kam mir eine Geschichte in den Sinn, wo ein Lehrer mit einer Klasse der Unterstufe in einem Kunstmuseum ist, in einem Museum für moderne Kunst. Und sie stehen da vor einem Bildnis, das man gar nicht definieren kann. Kinder gucken alle uninteressiert zu und jeder wendet sich ab und versucht, sich irgendwie zu beschäftigen. Und der Lehrer überlegt sich, wie kann ich diese Kinder dafür begeistern? Und dann sagt er zu den Kindern, Kinder, kommt mal alle her. Lasst uns mal dieses Bildnis untersuchen. Lasst uns mal sehen, aus was für Materialien ist dieses Bild zusammengestellt. Und wie sind diese Materialien miteinander verbunden? Er hat nicht gefragt, wie könnten wir das jetzt interpretieren oder was könnte dieses Bild darstellen, sondern hat versucht, die Kinder dazu zu bewegen, herauszufinden, die Stückle aus diesem Ding. Und dann sehen die Kinder, ach, da ist ein bisschen Draht, da ist ein bisschen Sack, da ist ein bisschen Karton. Und wie hebt das zusammen, dass dieses Bild überhaupt eine Standfestigkeit bekommt? Und dieses Beispiel, es lässt uns diese Bilder erforschen. Wer ist der Priester? Was ist dieses Öl, das über den Priester fließt? Und wenn wir anfangen, diese Bilder uns ein bisschen zu vergegenwärtigen, so werden wir interessante Gedanken herausfinden können. Wir werden sehen, dass wir gar nicht so weit weg sind von diesem Begriff Priester, obwohl wir uns mit dem gar nicht beschäftigt haben. Und vielleicht können wir ein Bild auf die Wand hier projizieren, um zu sehen, wie so ein Priester ausgesehen hat. Und zwar wird hier sogar vom Priester Aaron geredet. Und David hätte ja die Priester zu seiner Zeit erwähnen können. Zadok, Abiathar, er hatte sogar zwei zur Auswahl. Nein, er erwähnt Aaron, den ersten Priester. Und wir werden sehen, warum. Das ist so der hohe Priester, wie er aussieht in seiner Kleidung. Ohne Hohepriester gibt es kein Öl und ohne Öl gibt es keinen Hohepriester, denn das Öl musste ja irgendwo ausgegossen werden. Also hat das einen Zusammenhang. Und als ersten Punkt möchte ich zeigen, dass in 2 Mose 28, Kapitel 28 und 29, die könnt ihr zu Hause gerne lesen, da wird uns diese Kleidung des Hohepriesters beschrieben. Und die Erwählung sogar von dem Hohepriester. Da heißt es zum Beispiel, wenn wir aufschlagen, 2. Mose 28, und man kann auch die Parallelstelle nachher mit hineinziehen zu Hause aus 3 Mose 8. Aber 2. Mose 28, da heißt es gleich im ersten Vers, da sagt Gott zu Mose, und du sollst deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm zu dir herantreten lassen aus der Mitte der Kinder Israel, damit er mir als Priester diene, Aaron und Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar, die Söhne Aarons. Ja? Gott beruft sie heraus aus der Menge des Volkes Israel. Er kommt heraus zu mir. Und nun, wenn wir die Geschichte dieser Menschen kennen, sie kamen alle aus dem Stamme Levi, so sehen wir, dass sie keine schöne Vergangenheit hatten. Sie hatten nichts vorzuweisen. Levi hatte das größte Blutbad angerichtet, das es damals unter dem Volk Israel gab. Er hatte die ganzen männlichen Bewohner einer Stadt mit dem Schwert umgebracht. Alle ermordet. Wegen seines Zorns. Und selbst Jakob, als er seine Söhne segnete, da hat er gesagt, meine Seele wird nicht an ihrem Ratsfeuer sitzen. Ich werde mich nicht an ihr Ratsfeuer setzen wegen ihres Zorns. Und ich gebe ihnen kein Erbteil in Israel, sondern ich verteile sie auf das ganze Land. 1 Mose 49, 5 bis 7. Keine Voraussetzung. Und der Herr sagt, lass die zu mir treten, die will ich haben. Aus denen möchte ich meine Priester machen. Die die Last des Volkes, die Sorge des Volkes, die die Sünde des Volkes vor Gott tragen mussten und sie durch ein Opfer unschuldiger Tiere sühnen mussten vor dem lebendigen Gott. Ohne Verdienst. Als zweitens lesen wir in Kapitel 29, 2. Buch Mose 29, Vers 4, dass Mose sie entkleiden musste, dass er sie mit reinem Wasser waschen musste vor der Stiftshütte und dann Kapitel 28, Vers 5 oder 28, Vers 2 schon, und dann sollte er ihnen neue Kleider anziehen, die von Gott entworfen wurden. Ja, wir haben heute viele Modeschöpfer in unserer Welt, die besondere Kleider entwerfen und wir ziehen sie vielleicht gerne an. Aber diese Kleider waren von Gott selber entworfen, dem größten Modeschöpfer, den es gibt. Es waren ganz besondere Kleider, nicht so, wie wir sie hätten machen oder planen können. Ja? Aber sie hatten einen Zweck und ein Ziel. Da heißt es 28, Vers 2, und du sollst deinem Bruder Aaron heilige Kleider anfertigen zur Ehre und zur Zierde. Diese Menschen ehrt Gott, diese Menschen kleidet Gott an zur Herrlichkeit, zur Zierde, er hebt sie hoch. Was für ein großer Gott, ohne Verdienste. Wenn ihr weiterlest, Vers 3, dass diese Kleider mussten ihn heiligen. Er machte einen Leibrock, der unten angezogen wurde, Beinkleider für ihn, alles aus weißen Leinen. Er machte ein Obergewand aus blauem Purpur mit Schellen dran, eine Weste oder so könnten wir es heute erklären, eine Weste oder ein Ephod, sagt die Bibel, mit einer Brusttasche. In dieser Brusttasche waren Lose drinnen, denn er musste Recht sprechen dem Volk. Er war derjenige, der dem Volk Recht spricht. Und auf dieser Brusttasche war eine Einfassung aus Gold mit 12 verschiedenen Edelsteinen. Und auf jedem dieser Edelsteine stand der Name eines Stammes aus dem Volk Israel. Alle 12 Stämme trug der Priester hier. Und wenn wir Vers 29 lesen, so heißt es, und Aaron soll die Namen der Söhne Israels an dem Brustschild des Rechtsspruchs auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht zum beständigen Gedenken vor dem Herrn. Das vorstellen? Er sollte das Volk Israel mit allen seinen Stämmen, da waren die Namen drauf, sollte er vor dem Herrn tragen, repräsentieren, Fürbitte tun, für es einstehen als Mittler, als Vermittler. Und er hatte ein Stirnband auf seinem Kopf, mit einem Band festgehalten, ein Stirnband aus Gold, da war es eingraviert, heilig dem Herrn. Das heißt, abgesondert für den Herrn, nur für diesen Dienst. Alles dahinter lassen, abgesondert für den Herrn. Er hatte Schulterblätter aus Edelsteinen, da waren auch die 12 Stämme Israels eingraviert. Das sollte zeigen, ich trage die Last des Volkes vor Gott hin. Und dann, als Mose ihn vollständig angezogen hatte und ihm den Stirnreif angebracht hatte, da heißt es in Kapitel 29, Vers 7, und du sollst das Salböl nehmen und es auf sein Haupt gießen und ihn salben. Und wenn wir im Kapitel 30 lesen, 2 Mose 30, Vers 22 angefangen, so sehen wir, dass dieses Salböl nicht irgendein Öl war. Sie konnten nicht nehmen, was sie wollten. Ja? Und der Priester konnte sich auch nicht selber salben, er durfte das nicht machen. Sondern das Salböl hat hier ein ganz besonderes Rezept, das Gott entworfen hatte. Und es durfte nicht zweckentfremdet werden, es durfte auch nicht nachgemacht werden. Es war ein einmaliges Erzeugnis nach der Rezeptur des großen Gottes. Und mit diesem Salböl wurde der Priester von Mose gesalbt. Es wurde über sein Haupt ausgegossen. Sagt, die Schaltzentrale des menschlichen Denkens und Fühlens wurde mit diesem Öl übergossen und es floss über seine Augen, über seine Nase, über seine Ohren, über seinen Mund. Floss auf seinem Bart runter, über seinen Körper, denn das floss auch da rein und auf seinen Kleidern und tropfte auf den Boden. Das heiligte ihn. Das sonderte ihn ab und machte ihn bereit zum Dienen. Ohne dieses Salböl konnte er nicht in das Heiligtum Gottes hineingehen, denn er würde sterben, gleich. Und dann musste er sogar ein Opfer bringen. Mose und Aaron mussten dieses Opfer bringen für sich, musste Aaron und für seine Söhne, und sie mussten die Hände auf den Kopf des Opfers legen. Damit hat sich die ganze Sünde auf dieses Opfer übertragen und sie waren frei. Und dieses Lammes musste geschlachtet werden als ganzes Brandopfer für Gott und sie durften nur so ins Heiligtum hineingehen. Und durften diesen Dienst dann für das ganze Volk tun. Und eigentlich ist das ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus. Als erstens Jesus Christus, der gesagt hat, komm zu mir. Denn ohne ihn wäre alles nicht möglich, da wären wir heute auch nicht da. Er ist eigentlich das Urbild der Einheit. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Lesen wir schon auf den ersten Büchern der Bibel, lasst uns Menschen machen. In dieser Einheit wurden wir gegründet, diesem einen Willen. Und wir sind hier und wir freuen uns, dass wir leben. Oder Johannes 10, Vers 30 sagt der Jesus, ich und der Vater, wir bilden eine Einheit. Oder Johannes 14, Vers 8, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. So sagt er zum Philippus. Und diesen wunderbaren Herrn, diesen Herrn Jesus Christus hat Gott der Vater erwählt, um auf diese Erde zu kommen. Schön sagt er in Hebräer 10, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Aber du hast mir neue Kleider bereitet. Aber diese Kleider sahen nicht so prächtig aus wie die von diesem Hohepriester. Es waren die Kleider unserer Knechtschaft, unserer Vergänglichkeit. Es war dieser Leib, den wir tragen, über den wir uns manchmal so viel ärgern. Das waren die Kleider. Jesus hat das abgelegt. Die Herrlichkeit, die Ehre, die ihm gebracht wurde, von Milliarden von Engeln. Die Ehre, die er als großer Schöpfer genoss, hat er das abgelegt und hat alles diesem Ziel unterordnet, uns zu retten, uns eine verlorene Menschheit. Deswegen hat er seine Prachtgewänder abgelegt und hat diese Kleider der Knechtschaft angenommen, die wir tragen. Der Hebräerbrief sagt, weil wir die Kinder Fleisches und Blutes teilhaftig waren, hat er das Gleiche angenommen, um uns zu verstehen, um mitzufühlen mit uns. Und er hat dem die Macht genommen durch seinen Tod, der die Macht des Todes hatte, damit wir frei werden können. Damit wir befreit werden können, um ihm zu dienen. Er ist dieser hohe Priester geworden für uns, der für uns beim Vater eintritt, für jeden Einzelnen von uns, der uns hier auf seinem Brustschild trägt, jeden Einzelnen mit Namen. Ist dir das bewusst? Herr Jesus trägt dich mit Namen auf seiner Brust und vermittelt für dich vor dem Vater im Himmel. Vergib ihm. Vater, ich bin für ihn gestorben. Lass ihn leben. Hilf ihm. Und das tut er wirklich mit einer gewissen Treue. Wir haben im Lied gesungen, Jesus ist treu, haben sie gesungen, der Chor, zu mir. Er ist auch der, der uns eine Chance gibt, nach dem Ableben von dieser Erde oder dann, wenn er wiederkommen wird, einmal in der Herrlichkeit zu sein. Er sagt, alle, die an ihn glauben, die werden Kinder der Gottes, des Vaters sein. Und wenn du Kind bist, so bist du Sohn und bist Erbe damit. Erbe der Herrlichkeit, sagt der Galaterbrief, Kapitel 4. Können wir das fassen? Können wir das glauben? Jesus hat alles diesem Ziel unterordnet. Und jetzt, wenn wir ihn sehen, als diesen Priester, als dieses Beispiel, verstehen wir, wie wunderbar Einheit sein kann, wie wunderbar das sein kann, wenn wir uns auf dieses Ziel fokussieren, auf Jesus Christus, dann lassen wir alles andere hinter uns. Und da kommt jetzt unsere Verantwortung. Denn wir sind in einer gewissen Weise, sind wir auch Priester. Das geht uns doch nicht in unsere Köpfe hinein. Wenn wir sehen, das ist bei uns genauso wie bei Aaron. Wurden wir erwählt aus unserer Verdienste? Wer konnte schon etwas vorweisen und sagen, Herr, ich war gerecht, ich war immer gut, deswegen kannst du mich erwählen. Wir hatten nichts vorzuweisen. Ohne Verdienst hat der Herr gesagt, den will ich, Freddy will ich, ihn will ich, Ferdinand will ich, die anderen Geschwister will ich, die will ich haben. Und er hat uns die Augen geöffnet, er hat uns herausgeholt. Er hat uns berufen zu seinem Dienst. Römer 3, Vers 23 heißt es. Wir waren also mal Sünder. Wir hatten keine Chance. Aber wir werden ohne Verdienst gerecht. Durch den Glauben an ihn. Oder im Epheserbrief, Kapitel 2, könnt ihr auch lesen, von Vers 3 bis 8 heißt es. Wir waren vorher auch wie die anderen. In dieser Welt haben wir gelebt, wie die anderen Menschen auch. Aber er hat uns herausgeholt um seiner Gnade willen. Aus Gnade seid ihr errettet worden. Durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, damit wir uns nicht rühmen können. Allein aus Gnade. Wir sind gereinigt, wir sind gewaschen worden mit reinem Wasser. Als der Jesus den Jüngern die Füße wäscht, sagte Petrus, nein, mir brauchst du nicht die Füße waschen. Und der Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, wirst du keinen Teil mit mir haben. Hast du keine Chance, in mein Team zu kommen. Lass dich von mir reinigen, lass dich von mir waschen. Und der Herr Jesus zeigt gleichermaßen in Kapitel 15 aus dem Johannesevangelium, Vers 3, sagt er, dass das Wort Gottes wie dieses Wasser ist, das uns reinwäscht, das uns reinigt. Ihr seid rein um das Wort des Willen, das ich zu euch geredet habe. Ich habe mich gefragt, wie viel Zeit verbringst du mit dem Wort Gottes? Es hat die Macht, dich zu reinigen, deine Gedanken, dein Leben. Dann hat er uns entkleidet und uns neu bekleidet. Wie sagt der Jesaja schon, Jesaja 64, Vers 5, unsere Gerechtigkeit, das sind die Kleider, mit denen wir uns gerne brüsten vor den anderen, was wir alles gemacht und erreicht haben, die sind vor Gott wie ein beflecktes Kleid. Die kennt vielleicht diese Begebenheit, Zacharia 3, wo dieser Hohepriester in den Kleidern vor Gott steht und Gott sagt, zieh die mal an der Kleider an, die sind schmutzig. So stehen wir da vor Gott. Leg die mal einen neuen Stirnband an. Er hat uns entkleidet und dann sagt der Jesaja und freut sich und Gott sei Dank hat uns der Herr bekleidet mit Kleidern des Heils und mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Wir dürfen vor ihm als Gerechte dastehen. Ist uns das bewusst? Gerechte trotz deiner Ungerechtigkeit. Aufgrund des Glaubens, weil du an ihn glaubst, spricht er dich gerecht. Und dann hast du dieses Stirnband vom Herrn bekommen, das er dir umgelegt hat, wo drauf steht, heilig dem Herrn. abgesondert für den Herrn. Der Hohepriester muss das jedes Mal anhaben, wenn er ins Heiligtum hineingeht. Wie steht es mit uns? Abgesondert für ihn, dieses Brustschild, haben wir auch bekommen. Was schreiben wir drauf? Freddy, 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 Freddy. Herr, gib mir, Herr, mach mir, Herr, hilf mir. Herr, hole mich raus. Wo sind die anderen? Unsere Familie, unsere Kinder, unsere Mitmenschen. Ach, ich bin doch kein Priester. Was sagt der Petrus? 1. Petrus 2, wer sagt, ihr seid? Kommt, lesen wir es mal. Ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. 1. Petrus 2, Vers 8, Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Wir sind auserwählt von dem Herrn für ihn. Ein königliches Priestertum. Wir sind Priester. Ist dir das schon bewusst? Ich habe darüber gestaunt, ich habe das zigmal gelesen und ist mir nie so bewusst geworden. Ich bin ein Priester, ich bin ausgesondert für dich, zu einem besonderen Dienst, mit einer besonderen Aufgabe. Ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Und wenn ihr von Tugenden heißt, dann heißt es die Herrlichkeiten, die wunderbare Größe. So wie ein Priester diese Größe Gottes dem Volk übermitteln sollte, so sind wir gerufen, diese Größe Gottes zu übermitteln. Und dann heißt es, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und vielleicht könnt ihr euch diese Worte unterstreichen, seid, seid, ihr seid. Ihr seid jetzt Gottes Volk. Dass wir es uns bewusst machen, wer wir sind. Die ihr einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt worden seid. Wir sind in diesen Priesterdienst eingesetzt, liebe Geschwister. Jeder Einzelne für sich, Frauen, Männer, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Und wir sollten auf unser Brustschild den Namen unserer Lieben eingravieren. Und wir sollten sie jedes Mal vor Gott tragen. Für sie einstehen, für sie vermitteln. Und füreinander vermitteln in der Gemeinde, für Brüder, für Schwestern. Ja, wenn das nicht so wie ein Öl ist, das über uns fließt. Wenn das nicht einen schönen Geruch weitergibt. Wenn wir so in dieser Art und Weise füreinander einstehen, dann gibt es keinen Streit, da gibt es keine Auseinandersetzung mehr. Weil wir füreinander vermitteln vor dem großen und lebendigen Gott. Der eine Bruder für den anderen, die eine Schwester für den anderen, die eine Familie für den anderen. Wir verurteilen uns gern, aber wir vermitteln nicht gern. Wir sind heute aufgerufen, uns an diesem Beispiel zu orientieren. Das sind wir. Trägst du die Last hier? Trage ich die Last hier meiner Familie, meiner Gemeinde, vor Gott? Und wir sind durch das Opfer, durch das Blut des Herrn Jesus Christus erlöst und errettet worden, befreit worden, reingewaschen worden von all unserer Vergehung. Der Brief sagt, er stellt uns als eine Gemeinde vor Gott heilig, tadellos, fleckenlos. Mich? Ich schaffe das nicht. Er sagt, ja, ich weiß, du schaffst das nicht, aber ich habe es für dich getragen. Ich habe deine Krankheiten, ich habe deine Schmerzen, ich habe deine Sünden, deine Vergehen, die Strafe, die du verdient hast und noch verdienst für das, was du tust, habe ich alles auf mich genommen. Ich habe sie ertragen, du bist frei. Und jetzt kommt das Nächste und jetzt kommt dieses Öl. 2. Korinther 1, Vers 21 heißt es, da schreibt der Apostel Paulus, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus Jesus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unser Herzen gegeben. Paulus spricht nicht nur von sich selber, er sagt nicht nur wir, sondern auch ihr, die Korinther, mit den Problemen, die da waren. Jesus hat dich gerettet, er hat dich gewaschen, er hat dich gereinigt, er hat dich geheiligt. Und jetzt gießt er das Öl seines Geistes über dich. Er salbt dich. Du kannst dich nicht selber salben, du kannst nicht sagen, ich will gut sein oder ich habe mir jetzt etwas verdient oder ich habe jetzt etwas zu sagen, weil ich der und der bin. Nein. Ich habe mich oft gefragt, was willst du sein? Willst du General sein oder willst du Priester sein? Ja. General erkämpft sich seine Orden, die er mit Stolz auf der Brust trägt und seine Grade, die er oben auf der Schulter trägt. Das wollen wir gerne sein. Wir wollen gerne zeigen, wer wir sind. Der Herr sagt, Freddy, du bist Priester. Du trägst nicht deine Errungenschaften hier auf der Brust, sondern du trägst die anderen auf der Brust für mich. Das ist deine Aufgabe. Dann kann ich auch den anderen ertragen, dann kann ich auch den anderen lieben. Und jetzt kriegen wir diese Kraft. Die Kraft Gottes, seinen Geist gießt er über uns aus. Er setzt ihn in uns hinein, in unser Herz. Heißt es so schön immer, ach, dieser Geist, der gibt uns das Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Und dieser Geist, der verwendet sich für uns mit unaussprechlichem Seufzen. Sehen wir, was für eine Einheit ist. Der Herr Jesus, er vertritt uns vor dem Vater und da kommt auch noch der Geist dazu und sagt, hilf diesen Menschen, Herr. Hilf diesen, denn er ist auch ein Auserwählter. Wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen, heißt es dort. Und der Geist Gottes, er bringt die Worte, unser Gebet so vor Gott, dass es akzeptiert wird. Dass er es annehmen kann. Oh, das ist nicht wunderbar. Und trotzdem eine große Verantwortung. Und wir sind versiegelt mit diesem Geist. Keiner kann uns antasten. Wir gehören ihm. Apostel Paulus, er sagt, Römer 8, wer will mich beschuldigen? Wer will Anklage erheben? Was kann mich von der Liebe Gottes trennen? Krankheit, Not, Angst, Gefahren, nichts. Warum? Weil er treu ist. Nicht, weil ich treu bin, weil er treu ist. Wie schön ist es, wenn wir uns von diesem Geist Gottes erfüllen lassen. Wenn wir dieses Öl über uns ausgießen lassen. Und wenn wir es lassen, dass der Geist Gottes uns erfüllt. Dann ist das wirklich wie so ein Balsam. So ein schön riechendes, wohlriechendes und wohltuendes Harz. Und ich dachte an diese Geschichte von Maria, wo sie die Füße des Herrn Jesus salbt. Johannes 12. Es verbreitet sich ein Wohlgeruch im ganzen Raum. Nur traurig ist es, dass es in den Herzen nicht ankommt. Bei denen, die im Raum saßen. Ach, man hätte das verkaufen können und den Armen geben können. Und was sagt der Herr Jesus? Ja, die habt ihr alle Zeit, das könnt ihr machen. Aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Konzentriert euch mit anderen Worten. Ordnet alles diesem Ziel unter, mich zu besitzen, mich zu haben. Wie heißt das so schön? Wir sind hier 2 Korinther 2, Vers 14, da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Alle Zeit. Alle Zeit, sagt er. Und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Ich habe mich gefragt, wie ist dieser Wohlgeruch? Wenn ich mich mit dem Geist Gottes jeden Morgen erfüllen lasse, salben lasse, mit anderen Worten, dann strahlt dieses einen Wohlgeruch aus, von dem der Psalmist hier spricht. Das ist ein Wohlgeruch, den die anderen wahrnehmen in meiner Umgebung. Bin ich ein Wohlgeruch? Oder bin ich einer, der nur egoistisch ist und der stinkt, wo sich die anderen von mir entfernen? Ziehe ich Menschen an? Jesus will durch mich seinen Wohlgeruch verbreiten. In der Familie, an dem Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Und wir sollten auch immer bedacht sein, diese Kleider sauber zu halten. So wie wir die anderen Kleider sauber halten und wir gucken immer, dass wir ja das geschwitzte T-Shirt ausziehen, dass wir schön riechen, schön duften. Und der Epheserbrief, er schreibt uns Kapitel 4, Vers 1 bis 5. So ermahne ich euch nun, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Bemüht sein, diese Kleider sauber zu halten. Ja. Diese Kleider des Hohepriesters, wo wir füreinander vermitteln, wo wir füreinander einstehen. Einer hat es so schön gesagt, wir sollten am Beispiel des Herrn Jesus lernen, so wie er unsere Sünden, unsere Schwachheiten, unsere Strafe getragen hat und sie gesühnt hat, so sollten wir auch die Lasten von den anderen auf uns nehmen und sie vor den Herrn tragen. Nach Jesu Vorbild. Dann wird uns ein zweites Beispiel gezeigt. Der Tau und der Hermon. Vielleicht kannst du das an der Bild einspielen. Oder da sind mehrere Bilder, dass es uns bewusst wird. Vielleicht haben wir auch dazu keinen Kontakt. Der Hermon ist der höchste Berg im Norden Israels, 2814 Meter. Er ist fast das ganze Jahr mit Schnee bedeckt und fängt den Niederschlag ab, gibt ihn an die Flüsse weiter, die Israel oder Zion bewässern. Und eigentlich kann dieser Berg ohne das Wasser nicht überleben, wie auch die Menschen nicht, die das Wasser von diesem Berg nehmen. Er steht auch als Beispiel für alle Berge Israels. Er ist ein wichtiges Wasserreservoir für Israel und wird deswegen von der israelischen Armee auch heute noch kontrolliert. Und dieser Tau, wie schon gesagt, er steht sinnbildlich für alle Niederschläge. Dieser Tau, er ist ein Teil des Segens, den Jakob, der Isaac an Jakob weitergibt. Gott gebe dir, 1 Mose 27, Vers 29, Gott gebe dir von dem Tau des Himmels, denn ohne dieses Wasser vom Himmel hast du keine Chance zu überleben. Du kannst nichts anbauen. Diese Menschen wussten, was es bedeutet, Wasser zu haben. Sie wussten von der Notwendigkeit des Wassers in diesen trockenen Gebieten. Und als zweiten sagt mal Mose zum Volk Gottes, 5 Mose 11, Vers 10 und 11, das Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, von dem ihr ausgezogen seid, wo du deinen Samen gesät hast und mit deinem Fuß bewässert hast, sondern das Land, in das du kommst, ist ein Land mit Bergen und Tälern. Es trinkt Wasser von dem Tau oder von dem Regen des Himmels. Sie haben in Ägypten immer mit dem Fuß bewässert, Bewässerungspumpen, Wasser aus dem Nil für die Felder, um etwas zu produzieren. Und der Herr sagt, das Land, in das ich dich führe, das bekommt Wasser von oben, aus dem Himmel. Da kannst du dich nicht loben, dass du gepumpt hast und hat geregnet. Du hast was produziert. Nein, das Wasser kommt von mir. Es kommt von Gott. Und so kommt diese Einheit. Dieser Segen des Miteinanders ist ein Segen von oben, von Gott. Den können wir nicht selber produzieren. Wir wollen immer pumpen und wollen das in die richtigen Wege leiten, aber wir schaffen es oft nicht. Wir müssen sagen, hey, ich kann das nicht. Aber ich danke dir, dass du Regen von oben gibst. Ich bitte dich, sende dein Wasser von oben, dass es mich bewässert, dass es meine Familie bewässert, dass es meine Gemeinde bewässert. Dann können wir verstehen, was der Jeremia im Kapitel 17 sagt. Er sagt, so spricht der Herr, 17 Vers 5, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch zu seinem Arm macht, und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in der dürren Wüsten strichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Das heißt, kein Erfolg. Willst du selber pumpen und produzieren diesen Frieden? Schaffst du es nicht. Du wirst immer am Ende sein. Du wirst immer narrt sein. Du wirst immer geärgert sein, weil du es nicht packst. Du wirst sein wie dieser kahle Dornstrauch, der gar kein Leben in sich hat. Und dann sagte der Jeremia weiter, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist, denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt. sondern seine Blätter bleiben grün, auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und hört nicht auf, Früchte zu tragen. Machst du Jahre der Dürre mit? Er sagt hier, vertraue mir. Vertraue auf diesen Regen, den ich dir gebe, auf diesen Segen, den ich dir gebe. Und du wirst nicht mal in einem trockenen Jahr, dann, wenn es dir ganz schlecht geht, brauchst du dir keine Sorgen zu machen, denn er ist da und er garantiert Frucht. Er garantiert Segen. Der Jesus, der zeigt zum Beispiel dieser Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, Vers 10, dass er diese Quelle ist. Er sagt, wer von diesem Wasser trinkt, das ihr hier herausholt mit Arbeit aus dem Brunnen, der wird wieder dürsten. Immer wieder dürsten, immer wieder muss er kommen, aber er sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nicht dürsten in Ewigkeit. Ich will dieses Wasser haben. Und der Jeremia sagt auch, den Quell des lebendigen Wassers haben sie verlassen und sie haben sich selber Brunnen gegraben, die nichts bringen, die kein Wasser halten können. So machen wir das oft. Lasst uns an der Quelle bleiben. Und wer an dieser Quelle bleibt, der wird neu belebt. Der Herr Jesus sagt, nicht nur, dass er dieses Wasser ist, sondern er sagt auch, wo er zu dieser Quelle kommt und von ihm trinkt, das wird in diesen Menschen zu einer Quelle werden. Zu einem Wasser, das überfließt auf andere. Das andere belebt, das andere erfreut. Und er sagt sogar in Johannes 7, Vers 38 und 39, wer mein Wort glaubt oder an meinem Wort bleibt oder wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann wird es überfließen zu dem Bruder, zu der Schwester und sie werden sich an mir freuen können. Sie werden auch aufblühen. Wenn ich von dieser Quelle trinke und von dieser Quelle Wasser nehme, das geht an andere. Und es bleibt nicht fruchtleer, denn das ist das Normale in der Natur. Wenn irgendwo Wasser ist, dann entsteht Frucht, dann entstehen Bäume, dann entstehen Pflanzen und wir gießen oft, wenn es so trocken ist, damit wir die Pflanzen am Leben erhalten. Galater 5, Vers 22 lesen wir, dass da Frucht entsteht, da Frucht bleibt, die Frucht des Geistes. Die Frucht dieses Wassers. Das kann man in unserem Leben sehen. Und als letztes gibt der Herr dann eine wunderbare Verheißung. Da, wo dieses gesucht wird, wo wir nach diesem trachten, nach diesem Segen Gottes, nach diesem Wasser Gottes, dorthin schickt der Herr oder entbietet der Herr seinen Segen. Und wir wollen alle von Gott gesegnet werden. Wir wollen eine gesegnete Gemeinde sein, wir wollen eine gesegnete Familie sein. Und der Herr sagt, wenn du dieses suchst in deinem Leben, wenn du bereit bist, dich von allem zu befreien und dieses zu suchen, dann werde ich da meinen Segen hin entsenden. Hier an einen Ort, nach Engelsbrand, in meine Familie, in deine Familie, an deinen Arbeitsplatz. Du darfst dann ein Segen für den Herrn sein. Herr, möge uns dazu helfen. Amen.